SWR 2 Tandem
mit Bernd Lechler. Hallo. Georges Camerun gründete in den 80er Jahren die Goldenen Zitronen, erfolgreiche Punkband, die nach wie vor aktiv ist. Ein ebenfalls bis heute beliebter Hamburger Club verdankt sich seiner Initiative und Vision, der Goldene Pudel. Und seit 20 Jahren schreibt und inszeniert er auch sogenannte Hochkultur. An der Berliner Volksbühne, genauso wie am Thalia oder am Schauspielhaus in Hamburg, lässt auch mal Diktatoren in Autoscootern gegeneinander antreten oder macht die Stuttgart 21 Baustelle zur Bühne. Oder inszeniert ganz aktuell für die dortige Staatsoper. Und ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Georges Camerun.
Hallo.
Das in der Staatsoper Stuttgart ist Verzauberte Welt, Ihre Ravel-Inszenierung. Wie erleben Sie das jetzt, wenn man ein Jahr lang an sowas probt und dann ist eben Corona und erst verschiebt sich alles und was am Ende bleibt, ist so ein digitaler Stream?
Ja, genau. Jetzt erlebe ich das eben gar nicht mehr. Also man hätte ja auch spielen wollen. Und wir sind trotzdem glücklich über den Stream, weil dadurch haben wir es sozusagen rausgebracht. Und das ist ganz wichtig. Im letzten Jahr haben wir schon so einige Kollegen erlebt und eben auch Projekte erlebt, die dann überhaupt in keiner Weise das irgendwie ans Licht kamen. Und von daher sind wir aus verschiedenen Gründen eigentlich ganz zufrieden erstmal mit dem Stream, weil wir den auch schätzen und gelungen finden. Und man erkennt, dass das was geworden ist, würde ich erstmal sagen. Also darüber hinaus gibt's ja dann immer unterschiedliche Sichtweisen, aber hoffen dadurch auch, dass wir das schon irgendwann aufführen können.
Sie wären unter normalen Bedingungen jetzt wahrscheinlich in Stuttgart unterwegs. Tatsächlich erreichen wir Sie aber in Berlin, wo Sie gerade auf Arbeit sind. Was steht da an?
Ja, natürlich weitermachen.
Ja, aber ganz konkret meine ich.
Ja, ich bereite was vor für die Oper in Bremen. King Arthur von Purcell, man nennt das Semi-Oper, weil es eben auch mit Schauspiel zu tun hat und nicht eine reine Oper ist. Und das liegt mir insofern gut, weil man die Möglichkeit hat, sozusagen in der Oper sagt man ja sonst auf das Libretto einzuwirken. Das heißt, wir können gerade das Schauspiel im Besonderen deuten und verändern und man kann eigene Sachen zufügen. Also man kann es völlig neu mischen. Und dann nehme ich eben das Thema des King Arthur, das geht eigentlich um Macht und Machtverhältnisse und vielleicht auch um sowas wie Krieg und Gewinn oder Verlust von Territorium. Und wir überprüfen das auf heute. Und dann hoffe ich, dass eine Menge Bremerinnen und Bremer mitmachen und wir da eigentlich so einen ganz kollektiven Entwurf entwickeln für eben so ein Thema. Und man muss eben, und das Theater bzw. die Oper wünscht sich das auch, das nicht genauso zeigen, wie es, weil es ja auch schon alte Musik ist, dasteht. Also das, finde ich, macht auch nur Sinn, wenn man es wirklich ins Heute kriegt.
Ich will dieses Gegensatzpaar Punk und Hochkultur gar nicht überstrapazieren, Herr Camerun, aber dass der Sänger der Goldene Zitronen jetzt eine Oper über so ein Systemsprengerkind inszeniert, das seine Hausaufgaben nicht macht und Sachen zerstört, das scheint natürlich sehr gut zusammenzupassen. Was ist Ihre Beziehung zu diesem Stoff?
Ja, also eben, das ist eigentlich meine Biografie. Also tatsächlich ist mir das genauso ergangen. Also ich war Zündelkind und anscheinend jemand, der große Schwierigkeiten mit seiner Umgebung hatte. Aus Gründen, die mit Veränderungen zu tun hatten um mich herum, dass wir umzogen an einen Ort, wo ich eigentlich nicht wollte, glaube ich. Und aber als Kind ist man ja gar nicht so gut im Analysieren und dann Handeln, sondern man macht es einfach. Es ist ein Reflex. Und ich habe tatsächlich Sachen angesteckt. Das war dann auch mal so, dass ich selbst mal in Flammen stand und auch so gewisse Brandverletzungen erlebte und dann am Ende war einmal sehr gefährlich, wäre fast eine Chemiefabrik, hätte Feuer gefangen und solche Dinge. Also das ist schon ein großes Sich-Wehren gegen Umgebung, aber eben gar nicht so super analytisch, um dann zu sagen, ja okay, das gefällt mir alles nicht und ich handle so. Das macht man erstmal als einen Reflex, glaube ich.
Und als Erwachsener wirkt es dann in die Inszenierung hinein?
Na, als Erwachsener bin ich in dem Fall anscheinend prädestiniert, so einen Stoff zu behandeln möglicherweise. Also das hat mich auch natürlich interessiert.
Ja.
Oder die sehr kluge Oper Stuttgart hat mich eben so abgeholt, dass sie eben schon verstanden hat, dass das möglicherweise passen kann oder einen interessieren kann, weil jetzt erstmal Ravel ist gar nicht das, wo ich jetzt direkt drauf anspringen würde. Und ganz am Anfang hat mir die Oper sogar nicht mal richtig gefallen. Ich fand sie einfach sehr sprunghaft und sehr durcheinander und revueartig und das ist nicht einfach, finde ich. Liegt mir gar nicht so. Aber eben, es gibt ein Libretto, das ist die Erzählung dort drin und die ist ehrlich gesagt großartig. Und die ist ja geschrieben von einer Dame, einer Französin, von Colette. Und die war eine sehr, sehr wichtige Person in den Pariser Salons, eine gute Bekannte von Ravel. Und die hat es tatsächlich geschafft, als Autorin das erste Mal überhaupt veröffentlichen zu dürfen. Das war damals nicht üblich, dass Frauen veröffentlichen. Und so ging das weiter. Und sie hat eben diesen Stoff verfasst von einem Kind, das sich ihre Umgebung ganz genau anschaut und dann möglicherweise rebelliert. Und das finde ich schon weiterhin interessant.
Wie fühlen Sie sich denn überhaupt inzwischen so als Quereinsteiger in dieser Theaterwelt?
Ja, ehrlich gesagt normal. Das liegt aber eben daran, es muss eben passen. Und ja, Sie haben es ja eben nochmal kurz versucht anzusprechen, diese Diskrepanz zwischen möglicherweise irgendwie aus einer Punk-Szene kommend oder diese Ideale auch immer noch vertretend, jedenfalls einige davon, bis hin zu einer sogenannten Hochkultur, da muss dann schon wirklich was stimmen. Und das gibt es aber. Und die, die sich damit auskennen, wissen das ja auch. Also Oper kann ja unheimlich radikal sein. Also nicht nur in der Form, sondern auch in Inszenierung und so weiter. Es ist ja alles möglich. Deswegen finde ich auch dieses Abgleichen, was immer so ein bisschen, ach Gottchen, wie kann das denn sein? Ehrlich gesagt auch ein bisschen überholt. Yeah. Weil also wer das noch nicht weiß, dass man im Theater oder meinetwegen auch im Hörfunk oder also jetzt im Öffentlich-Rechtlichen, in unserem sich im Bildungsauftrag befindlichen Medialen erstmal ja ungebremst alles machen kann, hoffe ich doch sehr. Der hat das vielleicht auch, ordnet das nicht richtig ein. Also die Hochkultur muss ja keine verschlossene Kultur sein. Ganz im Gegenteil, ich erwarte eigentlich auch als Bürger, der selbst ja sogar Mitbezahler ist dieser Hochkultur, dass ich das benutzen kann, dass das offen ist. Und das sollte man auch von den Häusern dann verlangen. Also eben, so eine Oper muss sich öffnen, auch gerade für solche Themen und vielleicht sogar für solche Typen wie mich.
Also wenn ich Sie in Interviews sah, dann fiel mir mal auf, dass Sie so gar nicht defensiv wirken, als müssten Sie irgendeiner Rolle gerecht werden, sondern sehr selbstbewusst. Also dieser Spagat oder das Wandeln zwischen diesen Welten hat Sie nicht gestresst. Sie konnten den Schauspielern auch einfach sagen, was sie machen sollen.
Nee, das ist nicht meine Methode. Also eben, ich glaube schon an einen eher kollektiven Prozess, aber ja, wie Sie das beschreiben, diese Grätsche, es ist ja eine, möglicherweise, und sei es in den Formen, doch, ich bin auch zweifelnder und muss das immer wieder überprüfen, was ich machen kann. Aber das gilt auch genauso für uns, die wir die Band immer noch haben, die Goldenen Zitronen. Wir überlegen uns sehr gut und haben oft genug mitbekommen, dass das Orte sind, die uns vielleicht die gar nicht zu uns passen. Und es ist gerade in der Popkultur überhaupt nicht viel einfacher, in Anführungsstrichen korrekter zu sein. Also wenn du mit so einer Band unterwegs bist, dann erlebst du plötzlich, dass du auf eine Bühne gehst und hinter dir hängt ein Marlboro-Banner oder irgendeine andere Geschichte, mit der du eigentlich erstmal so nichts zu tun hast und so weiter. Also das ist gar nicht unbedingt einfacher. Und oder wo findet das statt? Wo wird das ausgestrahlt? Also ich glaube, die Widersprüchlichkeit ist kann durchaus genauso hoch sein. Das ist ja vielleicht auch das Schöne an dieser luxuriös subventionierten Welt, dass sie erstmal da drin dann unabhängig ist. Also sie erhält einen Auftrag, das ist von uns allen geschehen. Der Bürger macht das, er kann es ja auch abwählen. Und da drin ist man dann auch erstmal eigentlich unzensiert. Ja, das muss man eben nur nutzen, würde ich sagen. Das heißt, aber trotzdem, ich zweifle jeden Tag an den Dingen, die ich mache und wo ich mich aufhalte. Und vielleicht ist das der Punkt, wo ich dann eben aber auch ständig überprüfe. Und vielleicht lässt einen das sogar, nennen wir es, selbstbewusst werden, weil man eben da eine hohe Praxis drin hat. Also da drin kenne ich mich wenigstens aus, im Zweifeln.
Ich dachte noch, dass es vielleicht ja auch einen Unterschied macht, gerade in so einem Genre wie Punk, man ist sehr nah an seinem Publikum auf eine Art, man ist sich einig. Vielleicht mehr, als wenn Sie vor einem Theaterpublikum was inszenieren. Kann man da vielleicht im Theater mehr bewegen als Musiker?
Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also gerade weil das wirklich, Sie haben vollkommen recht, etwas anderes ist. Aber das gilt jetzt nicht nur für den Punker im Theater möglicherweise, sondern ganz allgemein. Die Präsentation auf der Bühne, auf der Theaterbühne oder in der Oper ist tatsächlich erstmal eine riskantere, als wenn unsere Band irgendwo hinfährt und da haben die Leute dafür Eintritt bezahlt. Dann weiß man in etwa, oder wir ahnen da, dass wir auf einer Seite sind und man freut sich möglicherweise und es gibt eine Vergewisserung dessen. Also klar gibt's echt schlechte und manchmal auch sehr gute Abende von der Band und es passt auch mal was nicht und wir haben da einiges erlebt, ist ja klar. Aber trotzdem, erstmal ist es so, dass man da hingeht und genau. Trotzdem haben wir damit schon angefangen, sehr früh diese Erwartungshaltung auch ein Stück weit zu brechen, weil wir es eben so wirklich langweilig schnell fanden, dass man so abgefeiert wurde. Also das ist, ich will ja gar nicht sagen, dass das ein schönes Gefühl sein kann. Aber trotzdem haben wir eben auch die formale Erwartung ziemlich schnell gebrochen. Das heißt, du erlebst als Popmusiker eigentlich ziemlich kleine Grenzen. Also wenn ein Fotograf auf so eine Band zukommt, dann soll sich erstmal der Sänger nach vorne stellen und so weiter. Also das ist alles, das Kennenlernen von Leuten ist ab einer Größe von 500 Personen Zuschauern dann eigentlich fast nicht mehr möglich, weil danach fliegen erstmal alle raus. Es gibt diese Zäune, dieses Management, die Backstage-Pässe. Also das ist alles vielleicht ja für manche ganz glamourös, für uns war das eher lästig. Wir wollten eigentlich losfahren und Leute kennenlernen und haben uns innerhalb von so einer Szene begriffen. Aber richtig, in einem Theater oder einer Oper gehst du da erstmal mit einem anderen Risiko raus. Weil das ist oft so. Den Leuten gefällt es manchmal überhaupt nicht. Und das merkt man ja auch an Kritiken oder Rezeptionen. Das liegt einfach daran, weil man vielleicht nicht ganz so sicher ist, was da kommt. Das hat eine sehr hohe Fallhöhe, die finde ich aber auch interessant. Und Angst habe ich da eigentlich nicht.
Und weil wir jetzt zu viel von der Band gehört haben, wollen wir auch die Musik mal hören. Aus dem jüngsten Album More Than a Feeling der Goldenen Zitronen, Nützliche Katastrophen. Nützliche Katastrophen von der Hamburger Band Die Goldenen Zitronen mit Schorsch Kamerun, Sänger/Theaterregisseur und heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Worüber haben Sie da geschrieben?
In diesem Song? Mhm. Ich dachte, das hätte man herausgefunden beim
Hören. Einmal nebenher hört, ich dachte jetzt...
Nein, ist klar.
Machen wir es noch fest für die, die es nur nebenher gehört haben.
Ja gut, also eben, der Titel ist Nützliche Katastrophen und... Ja, wir fragen uns da so ein Stück weit, wem nützt zum Teil das Angstmachen und das Heraufbeschwören von einer Situation und einer Welt, die sehr düster ist. Und möglicherweise ist die Antwort dem Populisten. Das ist noch ein Stück weit trumpiger empfunden, als man vielleicht jetzt gerade schon wieder ist. Aber wir leben ja damit. Und auch in der Pandemie erlebt man das zum Teil, dass man schon spürt, dass auch Politik gemacht wird mit bestimmten Erzählungen. Und darum geht's. Also das geht ja rein in so einen soziokulturellen Bereich, wo man dann von einem Framing spricht, wo jemand sagt, Achtung, Angst, Angst, Angst. Und er weiß, dass am Ende jemand zugehört hat, weil wir wissen, dass das bei uns was antriggert. Ja. Und damit kann man dann möglicherweise was anfangen. Und das, finde ich eine Art von... bewussten Politik machen oder auch von einem Erreichen, was sehr fragwürdig ist und wir beschäftigen uns damit. Und das hat sich auch durchaus verändert, weil es geschickter läuft und subtiler läuft. Mhm. Und zum Teil ja auch aus Richtungen kommt, wo man es gar nicht erwarten würde. Also aus meinem Heranwachsen gab es eher den, der die Katastrophe erzählt, der war dann eher so der Polternde. Ich habe Franz Josef Strauß so besonders erlebt im Aufwachsen. Und da war eben klar, wer das ist. Der hat auch ganz eindeutig gesagt, was er von uns hält und was man dagegen machen sollte oder wie man dagegen vorgehen sollte und so weiter. Das hat sich verändert und ist irgendwie wesentlich subtiler geworden.
Wenn wir vorhin von dieser Diskrepanz oder dieser Grätsche, diesem Spagat zwischen Punk und Hochkultur sprachen, ich dachte mir bei diesem Song und auch bei anderen von den Goldenen Zitronen, also das ist schon, oder das neue Album oder das jüngste Album More Than a Feeling, das klingt nach den 80ern, auch nach Punk und New Wave, vielleicht mehr Talking Heads als Tote Hosen, aber irgendwie auch so ein bisschen Brecht Weil oder Hanns Eisler geschult. Kann das sein, dass es die Komponente auch gibt?
Ja, das ließ sich dann nicht vermeiden, anscheinend. Weil ja, ich habe mich besonders mit Hanns Eisler beschäftigt und eben auch schon mit Brecht, wo Eisler Brecht Sachen vertont hat, hauptsächlich dann.
Kam die Faszination von der Form oder auch von dem,
nee,
von dem Politischen?
Also ja, eher aus dem Politischen. Oder auch, also Form dann, wenn man bei Brecht in die Gedichte schaut, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Aber jetzt gar nicht unbedingt in der Aufführungsform. Also nicht mal beim Brechtschen Theater, was, glaube ich, so nicht mehr funktioniert und genauso nicht möglicherweise heutig nicht mehr bei Weil-Musik. Das kann man sich anhören, aber das lässt sich so schwer machen im Moment, würde ich sagen. Aber trotzdem, ich verehre das sehr und eben, ich glaube so, der Versuch ist bei uns, wenn man das durchhört, dass das da drin vorkommt, das eben heutig zu machen. Und ob das denn mehr Punk ist oder mehr Elektro oder, ja, also wir beschäftigen uns genauso mit Hip-Hop. Und aber dann versuchen wir eben auch nicht zu rappen in dem Sinne oder die Beats direkt zu übernehmen, sondern suchen danach, was wir da rausfiltern können. Und das sind dann oft Inhalte oder vielleicht auch Haltung oder der Auftritt da drin. Und das interessiert uns. Das mischen wir. Und im besten Fall kommt da was raus, was eben zeitgenössisch sein kann, aber nicht krampfig sein will, wenn es gelingt. Aber klar, die Inhalte sind möglicherweise Brecht. Ja, das stimmt.
Wie vergleicht sich diese Herangehensweise, die Sie jetzt beschreiben, mit der Sie sich dieser ganzen Musikgeschichte als junger Mann genähert haben, als es losging mit den Goldenen Zitronen? Was hat Ihnen die Musik da bedeutet?
Das ist tatsächlich anders gewesen. So als 14-, 15-Jähriger, als ich dann Punk entdecken konnte, war es erstmal ein diffuses Gefühl, aber eins, was sehr befreiend wirkte. So den Sex Pistols Sänger zu hören, John Lydon, das werde ich einfach nie vergessen. Das ist so eingefahren. Und ich glaube gar nicht, weil ich es so sauber verstanden habe. Also da gibt es ein Stück Anarchy in the UK, wo er eben sehr spöttisch über das United Kingdom spricht. Oder es gibt dieses God Save the Queen zum damaligen Jubiläum, was auch der reine Spott ist. Und das alles so zu greifen, war ja nicht unser Anliegen. Und trotzdem in der Stimme und auch in der Performance von tatsächlich John Lydon, das finde ich bis heute geradezu unerreicht. Weil da drin so ein Zynismus steckt, der aber auch so viel beschreibt. Also wenn man dann versteht, wo das hergeleitet ist, das ist dann sogar ein bisschen komplexer. Also der Manager der Sex Pistols war Situationist, Malcolm McLaren. Und die Situationisten interessieren mich bis heute als welche, die eben die Gesellschaft des Spektakels beschrieben haben. Und das, glaube ich, erleben wir jetzt in der vollen Blüte. Und von daher ist das wirklich super interessant. Und das hat tatsächlich John Lydon, der Sänger der Sex Pistols, transportieren können. Also ein so ungeheuerlicher Spott, der tatsächlich das so gleichzeitig beschrieb. Also Spektakel sein und darüber berichten können. Und das finde ich bis heute immer noch sehr relevant.
Haben Sie das mit 20 auch alles dermaßen reflektierend betrachtet oder war da nicht auch zumindest phasenweise ein viel super, will ich auch machen?
Nur Letzteres. Also eben, ich habe das so überhaupt nicht reflektiert, sondern einfach geil gefunden und funktionierend erlebt und physisch erlebt. Ich glaube, das ist es auch. Also
ja.
das, dass man dann eben auf diese Konzerte ging und als absolute Befreiung auch das Physische da drin, man nennt das ja Pogo-Tanzen bei Punk-Konzerten, und das hat einfach so unglaublich funktioniert. Und dann gab es eben diese interessante These des No Future, also eben sozusagen der Welt, in der es so eng war, was ich vorhin schon beschrieb, als dann Zündelkind, eben auch zündeln zu können damit, irritieren zu können. Also zu sagen, hier, euer Dasein, wie ihr es uns vorlegt und beschreibt und als Möglichkeit erzählt, hat keine Zukunft. Das lag schon aber auch an der politischen und eben an der gesamten Umgebung, so im Kalten Krieg, im Waldsterben, was man so empfand, dann Atomkraft, dann die Friedensbewegung, also schon das Ganze, die Bandbreite des politischen Umfeldes, wo man eben dachte, okay, das kann ja wohl nicht sein, dass ich mich dafür einreihen und anstrengen soll, um das zu erreichen, was ihr gerade seid. Und da war No Future ziemlich cool. Interessant, weil heute die Fridays for Future, die ich ja schätze, aus bestimmten Gründen oder aus vielen Gründen, eben das Gegenteil eigentlich erstmal als Form wählen. Die eben sagen, wir wollen eine Zukunft. Das ist schon ganz interessant.
Aber Sie würden schon sagen, dass der Punk von damals und Fridays for Future und auch der Theaterregisseur von heute, dass die dann am Ende doch mehr gemeinsam haben, als sie trennt.
Würde ich auf jeden Fall sagen. Also tatsächlich behaupte ich, dass wir alle progressiv denken. Also auch der erstmal das No Future fordert, sagt eigentlich, mit dem Rausnehmen aus dieser Welt, wie sie eben erstmal zu kritisieren ist, eigene Strukturen schaffen und eine Alternative, ein leider verbrauchter Begriff, heute nennt sich sogar eine ganze Partei fälschlicherweise danach, ist erstmal sozusagen verbindend. Und also ich finde, dass das weiterhin stimmt sozusagen.
SWR 2 Tandem mit Schorsch Kamerun, Musiker, Autor, Theaterregisseur, der längst einen so guten Namen hat, dass er sich wahrscheinlich raussuchen kann, welche Projekte er annimmt. Können Sie sagen, was muss eine Idee oder ein Stoff haben, damit Sie Lust kriegen, da mitzumachen?
Nee, nicht so direkt. Also außerdem mit dem Aussuchen, das ist auch nicht so. Ich glaube schon, dass das, was ich mache, ja dann doch auch speziell ist und danach sucht auch. Und es passt eben auch nicht alles. Also das ist auch so wie bei unserer Band, die wir so am Anfang unserer kleinen Karriere dann tatsächlich recht große Angebote bekamen. Und man wollte uns eben, das hätte aber auch nur funktioniert, wenn man uns eben vergrößert hätte. Also das heißt, Plakate durchs ganze Land und. Also wir haben damals, man bot uns dann auch so Bravo-Home-Stories an und so Zeugs. Aber das muss ja auch passen. Also nicht nur, dass wir es nicht wollten, ich glaube, wir hätten nicht getaugt so richtig am Ende. Und mit dem, was wir da beschreiben wollten und auch eben als Haltung und Musik machen wollten, wären wir am Ende des Tages A, nicht glücklich geworden und B, hätte es wahrscheinlich auch nicht wirklich funktioniert.
Ich finde das sehr klug. Ich finde das sehr klug, das zu sehen. Denn die Versuchung ist ja dann schon immer sehr groß für die meisten.
Nee.
Das war's eben, für Sie nicht?
Nee, das war es wirklich nicht. Und da bin ich auch weiterhin glücklich, dass wir das eben sozusagen abgelehnt haben, weil wir brauchten schon das andere in Anführungsstrichen und haben uns da auch wohl drin gefühlt, weil das war dann schon eine Erkenntnis nach einer kurzen Zeit, wenn man dann so ein Stück weit eine Relevanz erlangt und größer wird, dann hast du plötzlich so 1000 Leute, die jeden Abend zu deinen Konzerten kommen. Und du merkst aber, daran stimmt dann vielleicht auch was nicht. Oder die Geister, die ich rief, dass wir so zum Teil Dinge persifliert haben. Man nannte unsere Musikrichtung ja Fun-Punk, also sehr spaßige Punkmusik. Und das wurde dann irgendwie, nächstes Wort, kultig. Und man erlebte so etwas, was man eigentlich selber so ein bisschen persiflierte. Also wir haben dann immer gesagt, wir stehen in einem Bierzelt, was wir eigentlich selber persiflieren wollen. Und das war schon problematisch. Also das Publikum, was dann kam, fanden wir, war dann eigentlich gar nicht mehr unsers. Insofern haben wir da sehr mit gehadert, mit unserem Wachsen und haben uns dann ein Stück weit dagegen verwehrt. Es gibt eine Platte 1990, die heißt Fuck You. Und da meinten wir eben nicht nur die, die uns die großen Angebote heran trugen, sondern auch ein Stück weit sogar unser schnell wachsendes Publikum. Und wir haben dann eben probiert, andere Sachen zu machen.
Vielleicht kommen wir noch mal kurz aufs Theater zu sprechen, auch damit wir noch ein bisschen mehr verdeutlichen, was Sie so machen. Vor anderthalb Jahren war es, wir haben es schon kurz angesprochen, in der Baugrube von Stuttgart 21, Motor City Super Stuttgart mit Punk-Songs und den Stuttgarter Philharmonikern und aufblasbarer Giraffe und Urban Gardening. Was war da die Idee? Was wollten Sie zeigen?
Also erstmal hat mich Stuttgart so sehr interessiert und tut es auch weiterhin als ein Ort, den ich als besonders reibungsvoll empfinde, aus ganz vielen Gründen. Also Baden-Württemberg, das klingt von innen vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber allein der grüne Regent ist besonders natürlich. Und trotzdem dazu dann eine Stadt zu haben, die die schlechteste Luft Europas hat und eben diese Motorstadt ist, den Motor aber gar nicht so recht zeigen mag. Also wenn man nach Stuttgart kommt, in die Innenstadt, diese unglaubliche Einkaufsmeile, die es dort gibt. Und das wirkt jetzt nicht gerade wie eine Malocherstadt. Also das heißt, dass die Werke, die Maschine ist erstmal gar nicht so vordergründig, also auch als ein Labeling. Und dann gibt es diese Baugrube, die dort reingeschlagen wurde als so eine Wunde mitten in die Stadt. Das ist ja so anscheinend durchgegangen und von einer Mehrheit durchgewunken. Und trotzdem, wenn man naiv dorthin kommt, denkt man als ersten Gedanke, was für ein Quatsch. Also auch schon das so querzustellen in dieses Tal als Beispiel. Und trotzdem eben auch wieder da dann diese Nähe zu dem Erschaffen, technisches Erschaffen, das ist schon super interessant. Hätte man nicht diese Milliarden nehmen sollen und erstmal die scheiß Stadtautobahn weg? Also so, man fragt sich immer so ein bisschen in Stuttgart. Und ich habe trotzdem unglaublich viele tolle Leute kennengelernt und fühle mich dem sehr verbunden. Und wir haben dann eben die Frage gestellt, was wäre, wenn diese Baugrube, so wie sie jetzt ist, zu einem Bild werden könnte, von einem Bild von Reduktion möglicherweise sogar. Und haben das so mit Detroit zusammengebracht. Auch Detroit, eine Stadt, die einen gewissen Niedergang erlebt hat, wie Stuttgart vielleicht bevorsteht und daraus was gemacht hat. Also Detroit erlebt eine große Renaissance. Und wir wollten eben so ein bisschen vorgreifen. Also wir waren jetzt gar nicht pro contra direkt, sondern haben das so als ein Bild genommen, was A, sich zurücknimmt, aber B, was draus macht. Und ich finde eben die Reibung so besonders dort.
Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss, weil wir am Ende der Sendung sind. Stellen Sie fest beim Arbeiten und bei einem Projekt nach dem anderen, dass Sie so ein grundsätzliches Anliegen oder Thema haben, das sich da immer wieder reinschleicht?
Ja, ich meine, ich merke das ja auch jetzt bei diesem Gespräch, dass ich jeweils so ernst versuche zu antworten und das ist schon so, also eben aus frühester Jugend heraus sich eine Welt und Umgebung anzuschauen und festzustellen, hier stimmt ganz grundlegend was nicht und darauf zu reagieren. Aber, und das sollte auch Teil meines Wirkens sein, ich finde so richtig Scheiße bauen auch ganz geil. Ich halte das auch für ein Mittel und eben nur sauber kritisch zu formen, ist es gar nicht nur. Aber da merkt man auch schon meine eigene Widersprüchlichkeit möglicherweise. Das heißt, klar habe ich meine Themen und die, manche sagen, die sind gesellschaftskritisch. Ich finde aber das nur kritisch sein gar nicht so hilfreich. Also ich mag auch den Rausch und die Lust und auch den Pathos sogar und Kitsch und auch das Fantastische. Und deswegen bin ich vielleicht ja auch an solchen, ja vielleicht auch so an so einer Oper möglicherweise gar nicht so falsch. Und trotzdem da eben, und das gehört auch da rein, finde ich, mit durchaus ernsten Themen.
Das musste noch gesagt werden. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, klar. Vielen Dank.
SWR2 Tandem mit Schorsch Kamerun. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, Tristan Reiling hat die Musik ausgesucht und in der Technik saß Angela Raymond. Ich bin Bernd Lechler. Schönen Abend.